Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 43. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen die vielen Polizeigesetze, die gerade in den Kantonen diskutiert werden, Open-Source-Ermittlungen und ein virtuelles Hausverbot. Wir nehmen diese Folge am Freitag, 26. April 2024 auf. Ich bin Rahel.
Mein Name ist Kire.
Und ich bin der Sven.
Als erstes Thema befassen wir uns heute mit Polizeigesetzen. Das ist ein Thema, das uns schon seit längerem begleitet. Das ist auch ein Gesetz, oder Polizeigesetze werden regelmäßig revidiert, sie werden angepasst. Und wenn man das beobachtet in den letzten 4 Jahren, dann hat man gesehen, dass die Kantone hier reihenweise immer wieder Diskussionen hatten rund um neue technologische Möglichkeiten für die Polizei in ihrer Arbeit. Ihr seht schon, das ist etwas, was auf kantonaler Ebene in der Regel diskutiert wird. Der Bund, wo wir doch die Politik relativ eng auch verfolgen, hier im Podcast. Der Bund hat im Polizeibereich sehr wenig Befugnisse, hat auch ja schon eine Bundespolizei, aber die Hoheit in der Regel für die Polizeien, die ist bei den Kantonen. Entsprechend wichtig sind diese Polizeigesetze und entsprechend muss man eigentlich auch, gerade um nachzuvollziehen, wie die Polizei heute agiert, auch im digitalen Raum, auf diese Polizeigesetze achten. Wir haben auch schon darüber gesprochen in Folge 21 vor gut einem Jahr, damals auch mit dem Fokus auf Luzern. Wir kommen aber gleich darauf zurück und auch noch auf andere Kantone. Ja, was diskutiert man denn jetzt in diesen kantonalen Polizeigesetzen? Das eine ist der Datenaustausch zwischen den verschiedenen kantonalen Polizeien. Das läuft unter dem Stichwort POLAP. Wir kommen noch dazu. Was euch sicher ein Begriff ist, ist Predictive Policing. Gab ja diesen berühmten Film Minority Report darüber schon länger. Das wird schrittweise ein bisschen Realität. Also, wie kann die Polizei Datenauswertungen nutzen, um die Polizeiarbeit zu optimieren oder vielleicht auch einfach zukünftige Verbrechen vorherzusagen? Und ein Thema, das auch in den letzten Wochen und Monaten oft beleuchtet wurde, auch in den Medien, das ist die automatisierte Fahrzeugfahndung, häufig auch mit der Abkürzung AFV bezeichnet. Ebenfalls ein konstantes Thema, aber heute nicht im Fokus in diesem Podcast ist die Videoüberwachung. Es gibt noch ein Thema, das in der Grauzone ist, in vielen Polizeigesetzdiskussionen. Das ist die biometrische Erkennung oder das Verwenden von biometrischen Daten. Dieses Thema haben wir ebenfalls hier im Podcast schon mehrfach besprochen. Biometrische Gesichtserkennung ist ja auch eine Kampagne der digitalen Gesellschaft. Die meisten Revisionen, die sagen nichts dazu. Sie lassen also diese Grauzone offen, nutzen die Möglichkeit, nicht ein klares Verbot auszusprechen. Wir lassen diese Grauzone heute auch etwas beiseite und werden uns mehr auf die automatisierte Fahrzeugfahndung, auf POLAP und auf ein paar weitere andere Sachen konzentrieren. Diese automatisierte Fahrzeugfahndung, die da in ganz vielen Kantonen kommen soll, was ist das genau? Die Straßen, die werden heutzutage, vor allem die Autobahnen, sehr stark überwacht. In jeder Kantonspolizei, wenn man da reingeht in die Einsatzzentrale, sieht man diese vielen Bildschirme, die all diese Tunnel und Straßen und Einfahrten zeigen. Und was jetzt möglich sein soll in Zukunft, ist, dass diese Kameras die Nummern der Autos systematisch erfassen und dann auch mit den Autonummern Datenbanken abgleichen und je nachdem eben Treffer ausspucken für Fahndungen. Die Frage ist dann, was darf alles gefahndet werden? Das ist eine Frage, die sehr umstritten ist. Aber schlussendlich ermöglicht das eigentlich systematisch nachzuzeichnen, wo ein Auto mit einer gewissen Autonummer eben sich bewegt, insbesondere auf den Autobahnen. Wenn man sich das vorstellt, dann wird auch möglich, eigentlich ein ganzes Bewegungsprofil für ein Fahrzeug zu erstellen, solange es sich in dieser Reichweite dieser Kameras bewegt. Die Kameras werden zudem immer besser, das heißt, die Erkennung von Autokennzeichen wird einfacher. Und was eben auch mit der technologischen Weiterentwicklung eher möglich ist, ist die optische Erfassung der InsassInnen. Das ist natürlich etwas, was nochmal eine Stufe mehr ist. Man sieht dann, welche Menschen in den Autos sitzen. Das wird in der Regel noch nicht gemacht, wird aber eigentlich technologisch möglich. Wenn man darüber spricht, dann ist es eine biometrische Überwachung. Das ist ein schwerer Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung. Das ist in diesem Bereich klar. Was aber das Bundesgericht auch schon festgestellt hat, ist, dass diese automatisierte Fahrzeugfahndung eigentlich bereits auch an sich nur schon mit der Autonummer einen schweren Eingriff darstellt. Voilà. Diese AFV war auch das Hauptthema im Luzerner Polizeigesetz. Das Luzerner Polizeigesetz hat das festgeschrieben, hat auch gleich festgeschrieben, dass optische Erfassung von Insassinnen möglich sein soll. Und das war der Grund, wieso ich und einige andere MitstreiterInnen aus dem Kanton Luzern dieses Gesetz vor Bundesgericht eingeklagt haben. Das läuft schon seit 1,5 Jahren. Die Rechtsanhörung ist soweit abgeschlossen. Wir warten auf das Urteil. Wir gehen aber davon aus, dass die Chancen nicht schlecht stehen, einfach weil schon diese Erfassung von Insassinnen und Insassen der Fahrzeuge ein sehr schwerer Eingriff ist und nicht in diesem Polizeigesetz genügend verhältnismäßig abgefedert wird. Das ist das grosse Thema in Luzern. Kanton Zürich ist in der letzten Zeit auch ein Thema gewesen bezüglich Polizeigesetz. Die digitale Gesellschaft hat da in einer Vernehmlassung Stellung bezogen zum neuen Entwurf des Gesetzes. Kire, was kannst du uns über den Kanton Zürich sagen?
Es ist eigentlich noch interessant. Also das war jetzt erst kürzlich wieder in den Medien, das Gesetz oder das Vorhaben. Und eigentlich ist aber die Vernehmlassung, die ist im letzten Jahr gelaufen. Wir haben die Stellungnahme irgendwo Größenordnung Sommer, Herbst 2023 verfasst und eingereicht. Und ich bin sie jetzt heute nochmals kurz durchgegangen und es ist mir nochmals schwindlig geworden, weil es ist eine sehr umfangreiche Stellungnahme. Ich glaube, wir haben noch nie eine so lange Stellungnahme auf ein kantonales Datenschutzgesetz oder Polizeigesetz oder Ähnliches verfasst.
19 Seiten.
Ja, es ist tatsächlich 19 Seiten lang. Ich erzähle ein paar Dinge, die da drin sind. Das ist überhaupt nicht abschließend, aber so das, was sicherlich die gravierendsten Auswirkungen hat. Und zwar soll es möglich sein, sogenannte technische Überwachungsgeräte zu verwenden. Gemeint sind damit Wanzen. Und zwar sind das Wanzen, die auf Basis von GSM halt gucken, wo sie sich befinden und entsprechend diese Informationen dann an einen zentralen Ort senden oder einfach mal aufzeichnen und die dann im Nachhinein ausgewertet werden können. Hier geht es also darum, zum Beispiel die Bewegung eines Fahrzeuges oder so zu überwachen. Und was jetzt aber noch speziell ist, dies soll zulässig sein oder im Polizeigesetz ist die Bestimmung so, dass sie zum präventiven Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und ohne Tatverdacht in Einsatz gebracht werden können sollen. Dann soll die Verwendung von Videoaufzeichnungen möglich sein. Und zwar so, dass, wie du es jetzt auch vorhin beschrieben hast, Rahel, dass Personen, Fahrzeuge und Kontrollschilder identifiziert werden können. Und hierzu sollen auch die Daten des Verkehrsmanagements und die Überwachungssysteme des Bundesamtes für Straßen, des ASTRAs, verwendet werden können. Das ASTRA, das hat sehr viele Kameras im Einsatz. Da geht es vor allem darum, Verkehrsfluss etc. feststellen zu können. Aber die Kameras werden immer besser. Und das sind, soweit ich mich recht erinnere, einige Tausend. Und mit der Zunahme der Leistungsfähigkeit, der besseren Bilder, wo es also vielleicht früher tatsächlich nur darum ging, hat es da einen Stau, also wo die Auflösung keine große Relevanz hatte. Und wenn jetzt aber natürlich die Technik immer besser wird, hat man da eben auch mehr Möglichkeiten und auf diese Daten soll jetzt also auch die Zürcher Kantonspolizei zugreifen können. Dann auch, wie jetzt vorhin angetönt, die automatisierte Fahndungssysteme und die Fahrkontrollsysteme sollen verwendet werden können. Dann geht es auch viel um den Austausch von Daten, also speziell da das Beziehen von Daten von anderen Polizeibehörden, also vom Bund, von den anderen Kantonen, von den Gemeinden, den Städten, sowie auch des kantonalen Tiefbauamtes und auch der Zoll- und Grenzbehörden. Und hier auch nochmal speziell, für welche Zwecke? Da geht es auch um die Erstellung von Bewegungsprofilen und die Daten sollen auch im Abrufverfahren, also direkt, im direkten Zugriff, abgefragt werden können. Also da gibt es keine Anfrage an die Behörde, gib mir doch mal bitte Information über, sondern das soll direkt auf die entsprechenden Systeme bei den anderen Behörden zugegriffen werden können. Dann auch noch sehr speziell der Einsatz von Staatstrojanern, und zwar auch gegen Delikte, die man jetzt nicht unbedingt erwarten würde oder die sicherlich nicht zu den schwerwiegendsten gehören, wie zum Beispiel Hooliganismus oder auch Verbrechen und Vergehen an Einrichtungen. Dann ebenfalls ein Thema ist die Open-Source-Ermittlungen. Da werden wir dann gleich im nächsten Hauptthema noch darüber sprechen. Und was es dafür nicht hat, nach all diesen Befugnissen, Rael hat das Thema auch schon angetönt, es gibt kein Verbot der biometrischen Überwachung. So viel mal einen groben Kurzabriss über die wohl wichtigsten Punkte in der Teilrevision des Polizeigesetzes vom Kanton Zürich.
Das scheint mir ein ziemlich umfangreiches Paket zu sein. Das zeichnet sich natürlich auch ab, dass hier möglichst nur schon in der Vernehmlassungsvorlage möglichst umfangreiche Befugnisse auch erteilt werden. Dominika Blonski, die Zürcher Datenschützerin, hat sich auch schon dazu geäußert. Sie ist eine sehr kritische Person jeweils auch und äußert diese Kritik auch öffentlich. Zur automatisierten Fahrzeugfahndung in Zürich hat sie gesagt, dass das zwar beispielsweise jetzt nicht genutzt werden darf, um Falschparken mit Bußen zu belegen, aber bereits bei Vermögensdelikten wäre es in der aktuellen Version möglich, diese automatisierte Fahrzeugfahndung zu verwenden. Das ist natürlich eine unverhältnismäßige Befugnis aus ihrer Sicht. So viel zu Zürich. Etwas, das in allen Kantonen ein Thema ist, das ist POLAP. POLAP steht für polizeiliche Abfrageplattform, eine ganz harmlose Abkürzung. Es geht heute darum, dass man Polizeidaten unter den Kantonen abfragen darf. Das ist natürlich etwas Sinnvolles. Ich glaube, wir sind aus dem Zeitalter raus, wo unsere Lebenswelt und auch die Lebenswelt von Leuten, die Straftaten begehen, am kantonalen Polizeigrenzen aufhören. Daher macht es natürlich Sinn, dass gewisse Daten ausgetauscht werden. Heute passiert das sehr schwerfällig und altbacken. Es ist verständlich, dass gerade mit den heutigen Möglichkeiten, mit der heutigen Vernetzung hier mal einen Update der Abfrageplattform stattfindet. Die KKJPD, das ist die Vereinigung der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. Die haben eine Vernehmlassung gestartet. Wie gesagt, haben die Kantone in diesem Bereich sehr viel Verantwortung, sehr viel Kompetenzen. Deshalb macht es auch Sinn, dass diese KKJPD eine gemeinsame Haltung entwickelt, wie es in den Kantonen laufen soll. Der Auswertungsbericht dieser Vernehmlassung, wie dieses System aussehen soll, der wurde vor kurzem am 12. April veröffentlicht. Das ist alles sehr detailliert. Wir gehen hier nicht im Detail darauf ein. Soll aber, und das ist die wichtige Info, ab 2026 in Betrieb sein, die neue Abfrageplattform. Jetzt stellt sich die Frage, nach welchen Bedingungen werden hier Daten getauscht? Das ist natürlich etwas, das die Privatsphäre tangiert. Also wenn ich mal eine Buße kriege im Kanton Luzern, weil ich meinen Abfall am falschen Tag vor dem Haus deponiert habe, ist das von Interesse für die Kantonspolizei Watt? Vermutlich nicht. Gleichzeitig gibt es ganz viele Beispiele, zum Beispiel Einbruchserien, die über mehrere Kantone hinweg sind, wo es natürlich Sinn macht, dass hier auch Daten ausgetauscht werden. Plus eine Zusatzfrage ist, an welchem Stadium sollen Daten ausgetauscht werden? Also ist es schon interessant, wenn gegen eine Person oder eine Organisation ermittelt wird? Oder soll erst, wenn das eine Stufe weiter ist, schon Daten ausgetauscht werden? Was wäre eure Einschätzung, Kire und Sven? Wie sollte das laufen?
Ja, also wir haben uns ja zum Pull-up auch kritisch geäußert. Ich denke, es kommt auch immer darauf an, tatsächlich, also wie du es auch gesagt hast, um welche Daten es sich tatsächlich handelt. Also wenn jemand zur Fahndung ausgeschrieben ist, natürlich muss das irgendwie in allen Kantonen, bei allen Streifen bekannt sein. Alle andere Daten, die sind natürlich deutlich heikler. Und eben dann auch, wenn es halt eben so einen Polizeidatenraum gibt, also wo entweder die Daten, wo man dann eben im Abrufverfahren auf andere Datenbanken zugreifen kann, oder aber wir haben die Daten bei uns und geben sie noch an einen speziellen Ort, wo sie dann vielleicht nochmals zentral gespeichert sind und dann eben auch verwendet werden können. Und dann wird das halt dann eben auch kritischer. Da braucht es dann sicherlich entsprechende Hürden, die sind heute eben eigentlich durch die Kantone gegeben. Das ist wahrscheinlich kein so schlechtes System, also dass die Polizei eben auch föderal organisiert ist. Und andere Sachen, die müssen aber sicherlich ausgetauscht werden können. Und da sollte es auch nicht allzu große Hürden geben, so sie dann eben zur konkreten Verfolgung von Straftaten relevant sind und über den Kanton hinausgehen.
Also meine Erfahrung ist, dass, also aus der politischen Erfahrung, die Polizei möchte möglichst immer sämtliche Fahndungsmöglichkeiten haben, die es auf der Welt gibt. Ja. Also ist auch völlig nachvollziehbar aus deren Jobverhältnis, muss man jetzt auch mal deutlich sagen. Ne? So, auf der anderen Seite hast du dann die grundrechtssensiblen, grundrechtsrelevanten Personen, die sofort rufen, Grundrechte verletzt. Du hast die Datenschützer, die sofort rufen, Datenschutz, Rechtsverletzung. Und dann kommt es immer so ein bisschen, also natürlich darauf an, den Ausgleich zu schaffen. So, ne? Am Ende des Tages gibt es ein Gewaltenteilungsprinzip. So aus meiner politischen Erfahrung jetzt so aus Berlin, wir hatten da so Diskussionen über Funkzellenabfrage, kennt ihr alle, da werden die Handydaten von Millionen von Menschen erfasst, wann du dich wo aufgehalten hast, weil eine Funkzellenabfrage gemacht wurde für, schlimm genug, ein Clanmitglied, keine Ahnung was oder wie auch immer oder Mordsache oder hast du nicht gesehen. Um eine Person zu verfolgen oder fünf Personen zu verfolgen, werden aber Millionen Datensätze aufgerufen und du kannst sie dann natürlich nachvollziehen, wo du dann gewesen bist. Da haben wir uns politisch hochreck gemacht, um da irgendwie Transparenz zu schaffen mit 1000 Seiten. Viele Bäume sind gestorben, um da 1000 Seiten Transparenzberichte mit Telefonnummern, Mobilfunknummern darzustellen. So, am Ende des Tages hat es leider, muss man mal sagen, die Bürger nicht wirklich interessiert. War eine reine politische Diskussion. Und so für mich ist die Frage, ob es nicht manchmal so bei diesen auch Revisionen von Polizeigesetzen dann so eine blasenpolitische Blasendiskussion ist und der Bürger, dem Bürger ist aber leider nicht wirklich interessiert.
Ja, das kann jetzt für mich aber kein Argument sein, um dann den Grundrechtsschutz einzuschränken. Wenn eine Mehrheit der Bevölkerung sich für diese Überwachung jetzt nicht interessiert, vielleicht auch gar nicht davon weiß, dennoch haben alle das Anrecht auf den Schutz und insbesondere auch die das auch möchten. Und da muss ich mich nicht darum kümmern müssen, sondern darauf, auf den Grundrechtsschutz möchte ich mich verlassen können. Und ja, sicherlich muss da auch für mehr Sensibilität gesorgt werden. Die Debatte müssen wir vielleicht breiter führen. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt dem Individuum überlassen wollen, da irgendwie sich zu entscheiden, ob er jetzt irgendwie Teil von einer Massenüberwachung sein möchte oder nicht. Also da ist ja vor allem auch die Unterscheidung, jetzt gerade aus Sicht der digitalen Gesellschaft, ob eine Überwachungsmaßnahme zulässig ist oder nicht, ist, ob es halt unabhängig irgendwie vom Ort und von der Zeit und von der Person eben alle betrifft. Und das sind dann die Maßnahmen, die dann eben zu Effekten führen, die für die Gesellschaft und für die Individuum nicht akzeptabel sind. Währenddem das natürlich spezifischere Überwachungsmaßnahmen bei Tatverdacht natürlich eine ganz andere Sache sind.
Also ich finde auch, es braucht unbedingt diese kritische Diskussion und es braucht auch einfach die Akteurinnen und Akteure, die auf diese Beeinträchtigungen der Privatsphäre und der Grundrechte hinweisen. Was ich besonders herausfordernd finde in dieser Polizeigesetzdiskussion, und das ist auch gerade die Erfahrung, die ich in Luzern rund um dieses Polizeigesetz gemacht habe, es kommen so verschiedene Faktoren zusammen, die diese Diskussion wirklich schwierig machen. Also man hat in den Kantonen, vor allem in den kleineren, auch einfach kaum Akteure aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich in diesem Thema. Also Digitale Gesellschaft oder andere NGOs, die sind schweizweit organisiert. Ihr habt euch jetzt in Zürich zu Wort gemeldet oder auch in Freiburg. Aber man kann nicht für jeden Kanton das erwarten. Es gibt aber sonst, in Luzern beispielsweise, gibt es noch die demokratischen Juristinnen. Aber das ist es dann. Also es gibt kaum zivilgesellschaftliche Akteure, die sich dazu melden.
Dann erschwerend kommt auch noch hinzu, auch wenn wir jetzt uns in Zürich oder in Freiburg oder in anderen Kantonen äußern, in den Kantonen verlieren wir es dann auch oft auch eher aus dem Auge, weil mit der Stellungnahme und der Vernehmlassungsantwort ist es ja nicht getan, sondern das kommt dann irgendwann mal, gibt es ein Gesetz und es kommt ins Parlament und man müsste das eigentlich aktiv weiter bearbeiten. Und das ist halt unglaublich dann aufwendig, wenn man das irgendwie an 26 Orten und beim Bund auch noch machen muss.
Zu diesem Faktor hinzu kommt natürlich die Komplexität auch der Materie. Also nur schon zu verstehen, wie Technologien funktionieren und was der Einfluss ist, was die juristische Grundlage ist. Es braucht gute Datenschutzbeauftragte, die sich da auch zu Wort melden. Das haben auch nicht alle Kantone. Das sind Stellen, die zum Teil sehr schmal ausgestattet sind. In Luzern haben wir einen sehr hartnäckigen Datenschützer gehabt in diesem Geschäft. Aber gleichzeitig hat er gegen eine Übermacht aus der eigenen Regierung zu kämpfen, die ihn eigentlich möglichst klein halten wollte. Dazu kommt, dass der Journalismus je nach Region sowieso kaum abdeckt, was hier demokratisch in den Parlamenten passiert. Und es ist auch vermutlich kein Zufall, dass wir jetzt wieder darüber sprechen, wo es in Zürich medial ein Thema war. Es gab, wie gesagt, schon ganz viele andere Kantone, die über Polizeigesetze beraten haben, aber kaum jemand hat es bemerkt. Solothurn ist ein weiteres Beispiel. Also diese Mischung aus diesen verschiedenen Faktoren, die führt eigentlich dazu, dass sehr wenig Sensibilisierung passiert, sei es in der Öffentlichkeit, aber auch bei politischen Parteien. Also man kämpft da ja immer auch für Verständnis überhaupt schon für eine Vorlage und dann auch für eine Sensibilität für die Grundrechte, die man in den politischen Köpfen der Leute, die im Parlament sitzen, erreichen müsste. Ja, das ist so der Cocktail des Grauens für eine Vorlage, die man kritisch aus Grundrechtssicht diskutieren möchte. Ich kann verstehen, Sven hat das auch schon gesagt, dass es den Wunsch gibt, technologische Möglichkeiten anzuwenden. Das soll auch möglich sein. Wir wollen keine Polizei aus dem 19. Jahrhundert. Aber gleichzeitig muss klarer werden, was der Mehrwert ist, wenn man eine Technologie einsetzen will. Also was macht wirklich einen Unterschied in der Sicherheit der Bevölkerung, wenn man dieses Instrument für die Polizei erlaubt? Und was ist einfach, wir möchten das haben, weil es andere auch haben oder weil man es einfach kann?
Ja, und dann auch noch die Betrachtung der Gefahren.
Genau, auf jeden Fall.
Ja, relevant scheint mir da, also ich halte jetzt von automatischer Kennzeichenüberwachung relativ wenig, weil mir der Zweck sich überhaupt nicht erschließt, wenn ich weiß, dass ein Verbrecher mit dem Fahrzeug mit ZH123456 fährt, dann kann man den ja auch so feststellen, da braucht man jetzt keine automatische Kennzeichenüberwachung, aber egal. So, was für mich so bei diesen Polizeigesetzen so wichtig ist, dass man an dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit festhält und sagt, ihr kriegt im Zweifel, also bin da ein bisschen aufgeschlossener mittlerweile so, ihr kriegt diese Maßnahmen durchaus, aber ihr müsst den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren. Ihr könnt jetzt nicht sofort auf die einfachste Methode der Gesamtüberwachung zugreifen, weil die ist halt am einfachsten, sondern ihr müsst erst alle anderen Fahndungsmethoden oder Fahndungsmöglichkeiten ausschöpfen und wenn die erkennbar nicht zum Erfolg führen, wie Kire sagt, auch immer abhängig davon, um welchen Tatbestand geht es hier eigentlich, dann kann man auf die nächste Stufe gehen und so ein bisschen diese Maßnahmen stehen alle so als Standard, werden fast wie Standardmaßnahmen behandelt und sind nicht in einem aufbauend, ne, in verschiedenen, je nach Grundrechtseingriff intensivieren, dass du sagst, Maßnahme 1 ist nicht erfolgreich, kannst du zu 2, zu 3, zu 4 und wenn die alle nicht erfolgreich ist, meine, sind ja mal so öffentlichkeitsdiskutierte Fälle, wo dann so Massenüberwachungsfälle dann doch zum Erfolg führen, ne? Und Boulevard sich freut, dass dann der Kinderschänder gefasst wurde und so weiter. Daran darf man sich vielleicht nicht orientieren, aber dazu sagen, macht die Maßnahme 1, wenn die nicht erfolgreich ist, Maßnahme 2 und 3, dann hätte man natürlich schon viel erreicht.
Ja, wobei auch da die Beispiele dünn sind. Wir kommen dann auch im nächsten Fall auch noch dazu, wo ja eigentlich genau auch diese Ermittlungsmethode dann nicht wirklich zum Zuge geführt hat. In der Schweiz gibt es ja auch den berühmten Fall, ja auch mit, was in Deutschland auf eben Funkzellenabfrage ist, was bei uns der Antennensuchlauf ist, Mordfall Rupperswil, wo ich weiß gar nicht mehr, Zehntausende von Personen dann irgendwie im Raster hängen geblieben sind. Und am Schluss wurde die Person dann auch auf einen ganz anderen Weg dann gefasst. Also da sind mir die Beispiele jetzt nicht so wirklich präsent, um da jetzt wirklich das Argument zu haben, das war jetzt das Mittel, das man einfach haben musste, damit man jetzt irgendwie Person X oder Y oder der Fall gelöst bekommt.
Ja, und die Verhältnismäßigkeitsdiskussion, die ich auch sehr wichtig finde, ist natürlich auch, darf eigentlich nicht mit spektakulären Einzelfällen gemessen werden, sondern ist eine grundsätzliche juristische Abwägung. Mhm. Was darf die Polizei und was darf aber auch die Öffentlichkeit, die ja gerne auch der Hilfs-Sheriff ist, das ist die nächste Dimension der Diskussion. Wir bleiben bei den Polizeigesetzen natürlich dran, aber inzwischen kann nicht nur die Polizei ganz viel Sachen fahnden im Internet, sondern auch wir als Individuen. Kire, du berichtest von diesem Thema.
Ja, genau. Es geht im zweiten Block um Open-Source-Ermittlungen durch private und auch durch Strafverfolgungsbehörden. Wieso beschäftigen wir uns mit dem Thema? Und zwar gab es einerseits im Februar 2014 den Fall, dass ein Mitglied der RAF, das 35 Jahre im Untergrund gelebt hat, mutmaßlich auf Basis von Open-Source-Ermittlungen verhaftet werden konnte. Das ist das eine. Und zum anderen gab es in jüngster Zeit zwei interessante Veröffentlichungen zum Thema, die sich lohnen, in die Debatte einzubringen. Zuerst aber nach Deutschland. Der Fall betrifft Daniela Klette. Sie war Mitglied der Roten Armee-Fraktion der RAF, und zwar der dritten und damit der letzten Generation. Nach ihr wurde fast 35 Jahre gefahndet. Der Verhaftung vorausgegangen war eine Recherche von einem Podcast-Team der ARD und einem Investigativjournalisten von Bellingcat, die mit Hilfe der Gesichtserkennungssoftware oder des Dienstes PIM-Eyes ein Capoeira-Studio in Berlin ausfindig gemacht haben, in dem Klette eine Zeit lang trainiert hatte. Wir kommen dann auf die Funktionsweise gleich noch etwas zu sprechen. Wobei hier auch nochmals anzumerken ist, und das ist mindestens das, was der Öffentlichkeit bekannt ist, dass sich diese Spur in diesem Capoeira-Studio dann im Sand verlaufen ist und dass sie letztlich aufgrund von anderen Hinweisen gefasst werden konnte. Nun stellt sich aber natürlich die Frage, ob solche Fahndungswerkzeuge durch private oder auch Strafverfolgungsbehörden eingesetzt werden dürfen. Und hierzu hat Monika Simmler, sie ist Strafrechtsprofessorin an der Universität St. Gallen, sich geäußert. Und sie fasst dies folgendermaßen zusammen. Und sie sagt, dass da wir ein staatliches Gewaltmonopol haben, dürfen Private, also Laien, keine polizeilichen Aufgaben wahrnehmen. Die Aufklärung von Straftaten ist ausschließlich Sache des Staates, da bei strafrechtlichen Ermittlungen Grundrechte berührt werden. Und zudem gilt für eine verdächtige Person die Unschuldsvermutung, bis ein Gericht ein Urteil gefällt hat. Und nur Behörden können diese Grundsätze wahren. Wir verlinken in den Shownotes das Interview. Nun vielleicht noch etwas zur Technik, wie PIM-Eyes eingesetzt wird. Und zwar kommt es hier gleich mehrfach zu Verletzungen von Persönlichkeitsrechten, wenn wir uns so den Ablauf vorstellen. Und zwar einerseits ist es ja mal so, dass dieser Dienst sich oder ein Crawler im Internet nach Bildern von Personen sucht. Also alle Bilder, die sie in den Crawler kriegt, werden zusammengesammelt und dann in eine Datenbank gespeichert. Und dort werden sie durch die Öffentlichkeit oder auch angemeldete Personen, wenn man angemeldet ist, dann hat man ein paar mehr Möglichkeiten, dann durchsuchbar gemacht wird. Und dies auch unabhängig davon, ob jetzt eine Einwilligung vorliegt, ob die Bilder tatsächlich im Internet veröffentlicht werden dürfen oder worden sind. Und sicherlich hat die Person auch nicht zugestimmt, dass PIM-Eyes diese Daten übernehmen kann und entsprechend in einer Datenbank speichern und biometrisch durchsuchbar machen darf. In einem nächsten Schritt kommt dann eben eine recherchierende Person und nimmt ein Foto einer Person und lädt dies hoch in diesen Dienst. Und der Dienst durchsucht dann eben die Datenbank. Gibt es irgendwelche Treffer, die oder Personen, die eben mit diesem Bild, das hochgeladen wurde, übereinstimmt und spuckt dann die Resultate und die Quellen aus. Und daher kommt dann eben jetzt eigentlich die Spur zu diesem Capoeira-Studio, wo eben das Foto auf der Webseite war und dann eben durch das Hochladen des Bildes der Person herausgefunden werden konnte, dass die eben im Zusammenhang steht mit diesem Tanzstudio und da man entsprechend teilgenommen hat und dann eben die Fahndung so aufgenommen werden kann.
Das heißt, ich und du und ohne etwas zu bezahlen, kann auf diese PIMAIS-Website gehen und das genau machen. Also das ist wirklich komplett schrankenlos.
Das ist komplett schrankenlos. Du kannst da hingehen, kannst ein Foto nehmen, kannst auch ein von dir nehmen, das schon öffentlich irgendwie bekannt ist und dann wirst du alle anderen bekommen, die auch von dir irgendwo im Internet rumschwirren und wahrscheinlich werden dann auch Fotos hervorkommen, die dir bis jetzt nicht bekannt waren. Und es ist dann auch die Quelle angegeben, wobei du musst eben angemeldet sein, damit die Quelle ganz klar wird. Also du siehst so den Anfang von der URL und wenn du dann aber wirklich einen Account hast, dann kriegst du dann wirklich die Angabe, woher das Bild stammt.
Kira, du musst aufhören zu erzählen. Ich glaube, Rahel wird gerade ganz nervös.
Nein, also von mir gibt es sicher keine kompromittierenden Fotos aus der Vergangenheit. Never.
Nee, aber ist total krass natürlich. Wo sitzen die denn, Kira?
Ja, vielleicht noch eine kurze Anmerkung, bevor ich gleich dazu komme. Monika Simmler hat das Experiment auch gemacht, die Professorin, und sie hat dann Fotos erhalten, die sie zeigen, wie sie in jüngeren Jahren an einer Demonstration teilgenommen hat. Also das war dann auch noch so eine aus diesem Interview eine interessante Anekdote. Die Firma, die war ursprünglich, PIMAIS wurde ursprünglich in Polen gegründet und hat dann ihren Sitz nach Dubai verlegt. Ja, was sicherlich damit zusammenhängt, dass sie sich damit den europäischen Gesetzen zu entziehen versucht, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen.
Na, viel mehr höchstwahrscheinlich. Mhm. So, du kannst halt, die Rechtsverfolgung in Dubai ist ja relativ schwierig.
Jetzt aber mal schön im Podcast bleiben.
So, also ich muss es danach tatsächlich mal ausprobieren, mal gucken, was für Fotos da von mir auftauchen. Dann,
Sven ist auch etwas nervös geworden. Hä?
Ich habe auch eine Vergangenheit. Die haben natürlich gewechselt nach Dubai, weil die Rechtsverfolgung da deutlich schwieriger ist, wenn nicht unmöglich ist. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Netzwerkdurchsetzungsgeschichte, Bescheid zu stellen an Telegram, weil die dem deutschen Netz-DG nicht gefolgt sind. Und die deutschen Behörden hatten ja erhebliche Schwierigkeiten, an der Briefkastenadresse von Telegram in Dubai einen Bescheid zuzustellen, also du musst ja eine ordnungsgemäße Zustellung im Verwaltungsverfahren haben, den Bescheid zuzustellen. Und mir scheint so ein ähnliches Prinzip hier zu sein. Die wechseln einfach das Land, wo sie möglichst lange ihr Geschäftsmodell durchführen können. Eigentlich krass, dass sowas möglich ist und Politik da nicht oder keine Möglichkeiten bestehen, ne? So ist ja das Politik, weil Rahel mit dabei ist, aber dass man da keine Möglichkeiten hat zu sagen, dass es geht einfach zu weit.
Ja, grundsätzlich hätten wir schon mindestens Ansätze, wie man da einen Riegel schieben könnte. Also sowohl die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung der EU, wie auch das Datenschutzgesetz der Schweiz kennt ja dieses sogenannte Marktortprinzip, wo wir durchaus unser Gesetz und unsere Vorstellungen, was die Bearbeitung von Personendaten betrifft, auch auf ausländische Dienste ausdehnen können. Die Frage ist dann natürlich, wie dies international durchgesetzt wird. Aber auch da gäbe es Möglichkeiten, wenn man denn wollte, dass man sicherlich irgendwelche Ansätze findet, also Verurteilungen erwirken könnte, die Leute, die Verantwortlichen auch allenfalls zur Fahndung auszuschreiben. Vielleicht jetzt nicht gerade international oder nicht in Dubai, wo die Taten halt eben Straftaten sind. Aber gewisse Ansätze gäbe es sicherlich. Die Frage ist dann halt schon auch noch, wer strengt dies an? Also muss ich jetzt als Individuum aktiv werden? Dann bin ich tatsächlich auf einer aussichtslosen Position oder gibt es noch Datenschutzbehörden, die das allenfalls machen könnten, weil ja davon sehr viele Personen betroffen sind.
Ja, die juristische Seite dünkt mich das eine, dass wir hier so machtlos sind in diesem Bereich, ist tatsächlich bedenklich. Und das andere ist auch die gesellschaftliche Seite, also diese Selbstjustiz, oder vielleicht ist es ja auch gar nicht gegen eine Verbrecherin oder einen Verbrecher gerichtet, aber einfach die Möglichkeit, quasi so viele Sachen über andere Menschen so einfach rauszufinden. Das ist ja auch ein bisschen, also das merken wir ja selber, machen wir ja gerne, oder so. Man interessiert sich immer, wie welche Fotos von jemandem von früher irgendwo zu finden sind und was da wohl für eine Vergangenheit schlummert. Das ist ja auch nichts Negatives, aber das kann halt dann jetzt gerade in Verbrechenssachen oder auch wenn jemand in der Öffentlichkeit steht und man einfach etwas Böses gegen diese Person machen will, dann ist das natürlich ein gewaltiges Werkzeug, das man jetzt plötzlich in der Hand hat als Einzelperson, und dass das einer Gesellschaft vielleicht auch nicht nur gut tut, wenn plötzlich so viel Vergangenheit oder auch Aktualität zugänglich wird, so ein tiefer Einblick in die Privatsphäre aller Menschen möglich ist, einfach durch Hochladen eines Fotos. Ich glaube, das ist keine gesunde Entwicklung für das Zusammenleben der Menschen.
Ja, du hast ja in der DSGVO nicht umsonst das Recht auf Vergessen, was tatsächlich, also erstaunlicherweise so auch aus eigener Erfahrung wirklich funktioniert. Also ich war ja auch mal politisch tätig, und die Beiträge dazu haben sich deutlich reduziert im Vergleich zu früheren Beiträgen. Also insofern funktioniert es schon so über die Zeitdauer, dass man dann nicht mehr alles findet zu einer Person. Was ich ein bisschen schwierig finde, dass du einfach kaum eine Möglichkeit hast, als Privatperson dagegen vorzugehen. Ne? Also du kannst ja jetzt nicht als Privatperson in Dubai klagen. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt, also keine Ahnung, wo die ihre Server haben und wo die ihren Dienst betreiben und so weiter und so fort, auch wo die ihre Einnahmen erzielen, auch die so. Du hast ja kaum eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Da finde ich, macht die EU einen ganz interessanten Weg, indem sie diese Zustellungsbevollmächtigten jetzt in diverse Gesetze reinschreibt, so Datenschutzgrundverordnung, AI Act, dass also Diensteanbieter eine Zustellungsbevollmächtigung in der EU haben müssen, ist leider noch nicht ganz ausgereift, weil du als Privatperson Klagen zum Beispiel da nicht zustellen kannst. Wenn so eine Möglichkeit bestehen würde, also wenn PIM-I jetzt in Zürich abrufbar ist oder in der Schweiz abrufbar ist und du dann hier in Zürich, Bern, Genf eine Zustandsbevollmächtigung hättest, dann könntest du ja klagen. Das würde natürlich die Dienste meines Erachtens stark einschränken, so, ne? Weil du dann einfach auf Beseitigung zum Beispiel oder Löschung klagen könntest.
Wir warten doch schon ganz viele Jahre.
Na gut, wann müsstest du ins Gesetz schreiben, ne?
Ja, wenn sie sich denn tatsächlich so eine Stelle in der Schweiz einrichten.
Ja, da müsste man mal gucken, aber du hast ja vermutlich nicht nur datenschutzrechtlich, sondern auch urheberrechtliche Thematiken, persönlichkeitsrechtliche Thematiken, die damit dahinter stehen. Und du hast immer das Problem derzeit, also wenn die jetzt eine Zustandsbevollmächtigung haben, ob die auch für die zivilrechtlichen Klagen zuständig sind, weil du musst ja erreichen, dass du letztendlich in der Schweiz zustellen kannst, die Klage, die sich in der Schweiz verteidigen müssen, und du auch in der Schweiz vollstrecken kannst. So ist ja so die Idee dahinter. Und dann natürlich die Vollstreckung wird schwierig, wenn die ihre Konten im Ausland haben, ne?
Vielleicht kommen wir da noch kurz auf den Zeitentext zu sprechen von Monika Simler. Sie hat auch noch einen Beitrag in der Zeitschrift Risiko und Recht jüngst veröffentlicht, und da geht es um die Rechtmäßigkeit von Open-Source-Ermittlungen durch Strafverfolgungsbehörden. Ich mache das jetzt ziemlich kurz, der Aufsatz ist etwas länger. Sie macht das auch meines Erachtens sehr differenziert, aber dann so das Fazit ist dann, dass Open-Source-Ermittlungen grundsätzlich Grundrechtseingriffe sind und konsequenterweise als der Beweissicherung dienende Zwangsmaßnahmen zu qualifizieren sind, sofern sie denn die Bearbeitung von Personendaten beinhalten. Das ist so die erste Feststellung. Die zweite Feststellung ist dann, da in der Strafprozessordnung ein Legalitätsprinzip verankert ist, ist es erforderlich, dass ein Gesetz vorliegen muss, das den Grundrechtseingriff ermöglicht. Und eine weitere Feststellung ist, dass eine allfällige Einwilligung, also dass die Daten veröffentlicht sind, dass das nicht die Notwendigkeit ersetzt, dass es ein entsprechendes Gesetz gibt, sondern nur, dass es die Anforderung an die Bestimmtheit der Rechtsgrundlage verringert. Und dann kommt sie auch noch zum Schluss, dass man da von einem schweren Grundrechtseingriff auszugehen ist, wenn bei der Bearbeitung besonders schützenswerte Personendaten betroffen sind oder es sich um Persönlichkeitsprofile handelt. Und darunter fallen dann zum Beispiel Auswertungen von Bildmaterial, wie das eben PIMAI macht, oder die Auswertung von sozialen Beziehungen oder von Online-Bewegungen. Auch hier verlinken wir in den Shownotes den entsprechenden Text.
So eine also spannende Diskussion, weil ich glaube, dass die Polizei natürlich auf allgemein zugängliche Quellen erstmal zugreifen kann. Die dürfen sie natürlich nutzen. Die Frage ist, wie aktiv sie die nutzen dürfen, wenn sie sich da anmelden und so weiter, ob sie dafür eine gesetzliche Grundlage brauchen. Also ist jetzt vermutlich nicht relevant, so in dem Fall der Daniela Klette, wenn die dann aufgrund so einer Maßnahme gefasst werden würde, ist dann schon die spannende Frage, ob es ein Beweisverwertungsverbot gibt, weil es einfach aufgrund von datenschutzwidrigen, persönlichkeitsrechtswidrigen Sammeln von Bildern gefasst wurde. Ne? So wird ihr jetzt am Ende des Tages nichts helfen, weil die sitzt im Knast und wird da so schnell nicht mehr rauskommen. Wäre doch mal auch noch ein spannender Teil für die Polizeigesetze, ne? Wenn man da nochmal reinschreibt, ob was sie dürfen, was sie nicht dürfen.
Ja, genau. Und das ist ja eben auch jetzt ein Teil vom Polizeigesetz vom Kanton Zürich, dass eben solche Open-Source-Fahndungen möglich sein sollen.
Ich denke, man muss in dieser Diskussion auf jeden Fall auch einpreisen, dass es natürlich für die Öffentlichkeit sehr schwierig nachvollziehbar ist, wenn die Stelle, wo das Gewaltmonopol ist, und auch aus meiner Sicht völlig richtig, dass das Gewaltmonopol beim Staat, bei der Polizei ist, wenn die dann tatsächlich weniger scharfes Werkzeug in der Hand haben, um Leute zu finden, versus eine Gesellschaft, wir als Individuen oder sonstige Organisationen, die dann Werkzeuge nutzen können, um einfacher eben Leute zu finden, die Polizei nicht nutzen darf. Also das ist aus gesellschaftlicher Sicht und auch aus meiner Sicht nur...
Aber ja eigentlich keine zulässigen Werkzeuge sind.
Richtig. Das ist natürlich die nächste Dimension. Aber man ist hier in einem schwierigen Spannungsverhältnis, glaube ich, auch für die Legitimität des Gewaltmonopols, dass eben diese eine zusätzliche Dimension in diese Diskussion reinbringt.
Oh ja, gerne.
Wollen wir noch ein lockereres Thema machen?
Von mir gibt es Sven zur übernimmt. Entspannung noch einen kleinen Rückblick und eine auch interessante Diskussion wohl. Ihr erinnert euch alle an diese unsäglichen Google-Fong-Abmahnungen. Die waren, vermutlich wieder deutsche Anwälte oder wir bezeichnen sie nicht als Anwälte, sondern Betrüger darf man noch nicht sagen, aber in die Richtung. Die haben also auf Webseiten geschaut, ob eine automatisierte Übertragung oder eine Abfrage von Google Fonds vom Google Server in den USA erfolgt ist und haben dann festgestellt, dass das auf mehreren Tausenden von Webseiten so wäre, haben dann geklagt vor dem Amtsgericht München und das Amtsgericht München hat gesagt, ja, wenn man diese Webseite aufsucht und dann wird personenbezogene Daten erhoben, und zwar die IP-Adresse, die wird nach Amerika zu Google übertragen, da wäre ein datenschutzrechtliches Unwohlsein, und hat dann 100 € zugesprochen. Das hat dann diese findigen Nichtanwälte auf den Plan gerufen, die dann massenweise diese Abmahnungen verschickt haben und versucht haben, da entsprechende die 100 € zu kassieren plus 90 € Rechtsanwaltskosten. Mittlerweile zur Beruhigung der Berliner Kollege, ich weiß gar nicht, ob der noch tätig ist, aber dem ist die Generalstaatsanwaltschaft Berlin in die Kanzlei eingeritten und ist da entsprechend tätig geworden. Ein eine betroffene Person, und zwar aus Österreich, ebenfalls von 30.000 Abmahnungen dort betroffen durch Google-Fong-Abmahnungen, 30.000 mal 100, wer schnell rechnen kann, der hat sich entsprechend gewehrt, und zwar nicht nur gegen diese Abmahnung von dem Kollegen, der ihn abgemahnt hat, sondern ist selbst tätig geworden und forderte dann von der EVZ, das war die abgemahnt hat und sich so unwohl fühlte, datenschutzrechtlich, zukünftig nicht mehr seine Webseite zu besuchen, und mahnte sie ab auf Unterlassung des Besuches seiner Hotel-Webseite, Kärntner Hotel. Die EVZ hat diese Unterlassungserklärung nicht abgegeben, sodass es dann zum Verfahren vor dem Wiener Bezirksgericht gekommen ist. Und dort hat das Wiener Bezirksgericht tatsächlich gesagt, EVZ darf diese Webseite des Kärntner Hotels nicht mehr aufsuchen. EVZ ist damit nicht einverstanden. Trotz des datenschutzrechtlichen Unwohlseins möchte sie diese Webseite weiterhin aufrufen. Es ist wohl noch nicht rechtskräftig entschieden, sondern geht in die nächste Instanz. die spannende Frage ist, ob man also finde jetzt eine anwaltlich sehr kluge Strategie, ehrlicherweise, weil man könnte sich ja dann auch überlegen, zukünftig zum Beispiel über eine Frontpage oder so Abmahner von seiner Webseite rauszuhalten oder andere Personen von seiner Webseite rauszuhalten und zu sagen, du darfst mich nicht besuchen, so wie man einen Zaun um sein Haus setzt und deutlich macht, du darfst hier nicht rein.
Ja, normalerweise möchtest du ja, dass die Leute deine Webseite besuchen.
Ja.
Eine Gesinnungsprüfung beim Eintritt. Nein, ich finde der Punkt natürlich auch sehr spannend, dass man hier so den Spieß umdreht und entsprechend ein virtuelles Hausverbot erwirken kann. Ist sicherlich auch nachvollziehbar in dem Moment, wo jetzt offensichtlich ja das ein missbräuchlicher Besuch, das waren ja auch Crawler, die da dann das Netz durchsucht haben. Die EVZ hat ja nicht 30.000 Webseiten in Österreich besucht. Da kann ich das irgendwie auch noch nachvollziehen. Ansonsten finde ich es aber auch eher bedenklich oder andersrum, ich sollte mich ja nicht aus der Verantwortung bringen können, wenn ich jetzt eben eine Datenschutzverletzung eingebaut habe in meiner Webseite, in dem, dass ich einfach allen, die sich daran stören, ein virtuelles Hausverbot ausspreche. Also, dass ich dann Banner mache und sage, allen, die den Datenschutz hochhalten, die haben jetzt ein virtuelles Hausverbot, die dürfen die Seite nicht besuchen und die anderen schon. Das wäre dann ja auch eine Aushebelung des Datenschutzgesetzes.
Ja, es ist schon eine absurde Geschichte. Ich glaube, man kann tatsächlich ganz viel darüber lachen. Ich habe mir das als Gedankenexperiment für die reale Welt vorgestellt, ob es hier irgendeine Analogie gäbe. Und ich bin dann irgendwie so in die Richtung gegangen oder gedacht, was wäre, in der Schweiz ist ja die meisten Glücksspiele nicht online, sondern offline, sind ja streng reglementiert. Es gibt nur Casinos und so, die das machen dürfen. Wenn man das jetzt irgendwie einen illegalen, wie heißen diese Automaten? Irgendwie Banditen, einarmige Banditen im Hinterzimmer des Restaurants hat. Das ist ja auch so ein halböffentlicher Raum, oder, wo man eigentlich einfach reinlaufen kann. Das wäre etwas Illegales, wenn diese Maschine dort steht. Also ein gewisses Unwohlsein könnte einem befallen, wenn man da sieht, dass da im Hinterzimmer gespielt wird. Und dann wäre jetzt aber die Analogie, dass jemand quasi flächendeckend in alle Restaurants geht und schaut, ob es Hinterzimmer hat mit einarmigen Banditen und dann all diese Restaurants verklagen würde und daraus quasi das Geschäftsmodell dann macht. Und ja, also da merkt man ja irgendwie schon, es gibt, glaube ich, ja, ganz neue Felder, um Geld zu machen und die menschliche, das menschliche Zusammenleben auf eine neue Absurditätsstufe zu bringen.
Wäre ja aber eigentlich noch zulässig. Also in dem Moment, wo man sagt, ich bin da tatsächlich irgendwie auf diese einarmigen Banditen gestoßen und habe das auch bei ein paar Restaurants gemacht und macht dann tatsächlich eine entsprechende Anzeige bei der Behörde, ist ja noch mal etwas anders gewickelt. Weder ich gehe dann hin und sage, liebes Restaurant, jetzt gib mal da ein paar 100 oder 200 Franken über den Tresen, dann gehe ich nicht eine Anzeige erstatten.
Aber es sind ja zwei unterschiedliche Fälle, ne? Also du könntest ja bei dem Besuch der Webseite, wo du dich unwohl fühlst, dann auch dich an die Datenschutzbehörde wenden und sagen, werd bitte tätig. So, wie du dann zur Behörde gehst. Und bei den einarmigen Banditen im Restaurant, natürlich kann der Restaurantbesitzer entscheiden, wer in sein Restaurant geht und kann sagen, du kommst hier nicht rein, weil du mahnst mich ab und willst meinen einarmigen Banditen nicht zulassen. Also der hat einen, also man weiß ja, ein Hausrechtsinhaber darf, wenn es nicht ein Monopolbetrieb ist und so weiter, also ein Kaufhaus dürfte es vermutlich nicht, aber du kannst natürlich sagen, einzelne Person, du kommst hier nicht rein, du bist auffällig geworden und willst irgendwie von meinen einarmigen Banditen Geld mit abhaben.
Ja, ich glaube, bei den Restaurants wäre das tatsächlich ja, also Hausverbote in Restaurants, so Bars ist ja etwas, was tatsächlich auch öfter mal angewandt wird, aber es wird ja dann, wenn man jetzt die Analogie mit der Hotel-Website wieder denkt, dann ist es ja spannend, dass jetzt gesagt wurde, nein, das Hausverbot für die Hotel-Website gilt ja irgendwie nicht oder so, oder ist ein Streitpunkt, ein juristischer. Jetzt sind wir doch wieder auf ganz schwierigen und in ganz schwieriger Ratlosigkeit gelandet, auch in diesem Fall.
Aber wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir doch die Behörde und die Polizei anrufen und würden nochmal von vorne anfangen mit dem Polizeigesetz, Kira?
Nein, ich glaube nicht. Also für das braucht es jetzt auch nicht spezielle Überwachungsbefugnisse oder so. Oder sie würde mir jetzt nicht gerade einfallen. Dann machen wir noch Kurznachrichten und Fundstücke. Ich würde gleich beginnen. Und zwar ist jetzt gerade in dieser Woche wurde bekannt, dass die Wettbewerbskommission nun ein Urteil gefällt hat im Glasfaserstreit mit der Swisscom. Und die Swisscom bekommt ein Bußgeld von 18 Millionen Franken aufgebrummt, wobei in diesem Urteil jetzt weniger die Buße wichtig ist. Das bezahlt die Swisscom aus der Portokasse. Das hat Inside IT heute noch ausgerechnet. Das ist irgendwie der Umsatz von einem guten Morgen, den da die Swisscom in einem halben Tag die 18 Millionen erwirtschaftet. Das heißt, aber im Urteil hat es auch eine Regelung drin, die besagt, dass bis Ende 2025, also 2025, die bis anhin nur einfasrig gebauten Hausanschlüsse zu vier Fasern pro Haushalt ausgebaut werden müssen. Und das wird die Swisscom dann viel eher interessieren. Über diesen Streit beim Glasfaserausbau haben wir ausführlich in der Folge 3 des Netzpodcasts gesprochen und da auch die technischen Hintergründe dargestellt. Wichtig ist auch noch zu wissen, dass das Urteil nicht rechtskräftig ist und ans Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden kann, wovon laut, so wie sich Swisscom bis anhin geäußert hat, auch auszugehen ist.
Wir machen weiter ebenfalls mit einer gerichtlichen Entscheidung, diesmal des Verwaltungsgerichts München. Wenn ihr euch beim Studium bewerbt, passt bitte auf, ob ihr KI-Tools nutzt, ja oder nein. Es hatte sich ein Bewerber beworben für einen Masterstudiengang und hatte mit der Bewerbung wohl ein Essay erstellt und unerlaubt ein KI-Tool eingesetzt. Und dann wurde ihm der Zugang zum Studiengang verwehrt und er hat dagegen im einstweiligen Rechtsschutzverfahren geklagt. Das VG München hat gesagt, ich zitiere, schließlich hatte der Antragsteller keine Erklärung dafür vorgetragen, warum sich sein Essay qualitativ so deutlich von seinem ersten Essay unterscheidet. Es gab noch weitere Gründe, die ihr dann in den Shownotes durchlesen könnt. Also immer aufpassen, dass euer Zweit-Essay nicht besser ist als das Erst-Essay.
Es hat auch gerumpelt in der globalen Digitalpolitik diese Woche. Oder wie ein guter Kollege von mir sagen würde, es hat gräbelt im amerikanischen IT-Kistli. Das US-Parlament will TikTok verbieten. Der Eigentümer soll wechseln. Also die Geopolitik hier läuft rund. Wir werden dieses Thema sicher mal noch mit mehr Raum und Zeit aufgreifen. Das läuft uns nicht davon, weil das ist sicher erst der Anfang eines großen und langen Streits rund um TikTok. Ihr findet aber schon mal den ersten Bericht auch in den Shownotes. Ich habe für euch einen spannenden Hinweis zum nächsten netzpolitischen Abend. Das Thema wird sein KI im Journalismus. Wohin geht die Reise? Es gibt jetzt keine Podcast-Folge mehr ohne KI. Darum haben wir jetzt noch einen Veranstaltungshinweis. Am 16. Mai 2024, wie immer im Debattierhaus Karl der Große in Zürich, ist Timo Grossenbacher zu Gast und er wird dem Publikum einen Einblick geben, weil wir sind ja heute in der Situation, künstliche Intelligenz, die schreibt Texte, die genauso gut aus der Feder eines Menschen stammen könnten. Auch computergenerierte Bilder können wir immer schwieriger von den echten unterscheiden. Also die Art und Weise, wie wir Medien konsumieren, das verändert sich rasant. Das verändert natürlich auch die Arbeit von denjenigen, die diese Medienprodukte erstellen. Wie jetzt das alles weitergeht, ob es gar keinen Journalismus mehr braucht in Zukunft oder ob es erst recht gute Journalistinnen und Journalisten braucht, das wird ein Thema sein, aber ebenso auch die etwas weniger radikale Variante, wie kann KI und Journalismus zusammen besser werden. Diese Fragen diskutieren wir eben, wie gesagt, am 16. Mai mit Timo Grossenbacher. Er ist seit 10 Jahren an der Schnittstelle zwischen Journalismus und Technologie unterwegs. Zuletzt war er Head of Newsroom Automation beim Verlag Tamedia, ist jetzt aber inzwischen selbstständiger Berater. Ab 19 Uhr ist die Bar offen. Ob es einen einarmigen Banditen habt, das kommt ihr am besten selber schauen. Um 19.30 Uhr dann startet das Programm.
Aber nur, wenn ihr die digitale Gesellschaft nicht abmahnt.
Sonst gibt es ein Hausverbot. Wir sind am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, danken euch fürs Zuhören und empfehlt uns weiter. Tschüss und bis bald.